In Brasilien sind am Sonntag Präsidentschaftswahlen. Aussichtsreichster Kandidat ist Jair Bolsonaro. Er wird der Trump Brasiliens genannt. Er wettert gegen das politische Establishment, setzt auf soziale Medien und verehrt das Militär. Der Ex-Militär verunglimpft Frauen, Schwarze und Schwule, liebäugelt mit der Militärdiktatur und will hart gegen Verbrecher vorgehen. Er hat schon Säuberungsaktionen im Falle seiner Wahl angekündigt. Und man reibt sich erstaunt die Augen, wenn man hört, dass er Unterstützung bekommt von kirchlicher Seite, genauer gesagt von den evangelikalen Kirchen. Warum unterstützen die Bolsonaro und wie sieht das im restlichen Amerika aus mit den evangelikalen Kirchen und ihrem politischen Einfluss? Diese Fragen gebe ich jetzt gleich weiter an Professorin Gunda Werner vom Institut für Dogmatik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz. Schönen guten Tag, Frau Professorin Werner.
Guten Tag.
Ja, was verbindet denn Bolsonaro mit den evangelikalen Kirchen?
Also sehr grob gesagt kann man sagen, dass ihn natürlich persönlich damit verbindet, dass er selber ein Konvertit ist. Also er selber katholisch war und konvertiert ist 2016 zu einer evangelikalen Kirche und von daher gesehen sich angeschlossen hat einer Religionsgemeinschaft, einer Konfession in Brasilien, die die Mehrheit der sozusagen früher mehrheitlich katholischen Kirche in Brasilien so langsam aber sicher aufweicht. Während früher Brasilien ja einfach katholisch war, ist es inzwischen so, dass ungefähr ein Drittel der Bevölkerung evangelikal ist. Was das genau ist, dazu kommen wir gleich noch. Und auch in der Politik ist es so, dass die Abgeordneten, dass man davon ausgeht, dass circa ein Fünftel aller Abgeordneten mittlerweile auch evangelikal sind und sich sogar zusammengeschlossen haben, sozusagen einer eigenen evangelikalen Bank, in Anführungsstrichen, also einer eigenen evangelikalen Allianz, innerhalb des Abgeordnetenhauses. Das heißt, die evangelikalen Kirchen haben einfach einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Politik, auch vor Bolsonaro, aber eben jetzt ganz besonders, da er einfach selber eben auch die evangelikale Kirche persönlich vertritt, weil er dazu konvertiert ist.
Und das spiegelt ja eine Entwicklung, die man auf dem gesamten Kontinent Amerika gucken kann. Überall gewinnen Evangelikale an Einfluss, auch politisch. Jetzt gibt es aber ganz unterschiedliche evangelikale Kirchen. Manche finden in der Garage statt, manche in Fußballstadion. Was macht denn diese Kirchen aus? Was sind die Gemeinsamkeiten und Unterschiede?
Ja, das ist ganz spannend und es ist total schwierig zu sagen. Also auch in US-Amerika geht man davon aus, dass ungefähr ein Viertel der Bevölkerung evangelikal lebt, christlich lebt. Und von denen haben ca. 80% Trump gewählt. Also sozusagen eine sehr ähnliche, von außen betrachtet, eine sehr ähnliche Situation. Die Frage natürlich, was ist das eigentlich? Und das ist sehr schwer, sozusagen sehr, sehr konkret zu fassen, weil unter evangelikal verbergen sich ganz unterschiedlichste Formen, sein Christsein zu leben. Es gibt aber sozusagen gemeinsame Kennzeichen und dann kommt immer so plus X dazu, je nachdem, in welche Richtung eine Gemeinschaft, eine Kirche dann auch tendiert. Gemeinsamkeiten sind vor allem eben die Bekehrung, also ein sehr intensives, eine sehr persönliche Glaubenserfahrung, die in der Regel auch datiert werden kann, also wirklich ein Bekehrungserlebnis, verbunden mit einer Heilsgewissheit, also jetzt auf dem richtigen Weg zu sein. Dazu gehört, dass sie bibeltreu sind. Und da variiert es dazwischen, dass die Bibel die höchste Autorität hat oder aber wirklich wortwörtlich ausgelegt wird. Also dann wird die Arche nachgebaut, zum Beispiel in den USA, Mittleren Westen. Es ist sehr, sehr auf Jesus Christus konzentriert, also wirklich eine Konzentration auf Jesus Christus. Es geht sehr um Gebet und um Zeugnis. Das heißt, die Mission hat einen ganz hohen Stellenwert. Also man missioniert aktiv. Und vor allem missioniert man aktiv und lebt aus der Naherwartung. Das heißt, man erwartet eigentlich, dass das Wiederkommen Christi, das Ende der Welt da ist. Also eine sehr hohe Naherwartung und sehr rigide Moralvorstellungen. Und da wiederum treffen sich dann ja, also wenn man jetzt nach Brasilien schaut, aber auch nach Amerika schaut, auch zum Teil nach Europa schaut. Es ist jetzt nicht mehr so, dass es nur ein Thema von drüben ist, ja, über dem Ozean. Da treffen sich ja plötzlich Themen, ja. Also wenn dann gegen Frauen, gegen Gender, gegen Homosexuelle gewettert wird, für ein traditionelles Familienbild, was auch immer das sein mag, ja, für ein traditionelles Frauenbild, Rollen eingetreten wird, da treffen sich plötzlich sozusagen politische Ziele mit sozusagen moral-religionspolitischen Vorstellungen. Und beides wird missionarisch vorgetragen.
Das greift ja auch zum Teil in den Alltag ein. Einige verbieten ja auch den Gläubigen Alkohol und tanzen außerhalb der Gottesdienste. Jetzt nur mal so als Beispiel. Wer wechselt denn den Glauben zu den evangelikal ausgerichteten Leuten? Was macht die attraktiv?
Also attraktiv macht sie, also jetzt auch vielleicht mehr nochmal, nicht so sehr auf Europa geschaut, aber auf Kontinente sozusagen der oder Ländergesellschaften, so der Zweit-Dritt-Welt in Anführungsstrichen, wo einfach große soziale Probleme, Migrationsströme nochmal viel stärker da sind. Sie bieten konkrete Lösungen für konkrete Probleme. Also sehr einfach, sehr klar, sehr strukturiert. Den Männern zu sagen, hört auf, das Geld zu versaufen, in den Puff zu gehen, Gott will das nicht. Ja, und also es werden sehr konkrete Probleme gelöst, mit sehr einfachen, sehr konkreten Anweisungen, moralischen Anweisungen. Es ist eine konkrete Verbesserung spürbar, also das muss man einfach auch mitsehen. Ich stehe da selber kritisch gegenüber, aber das sind einfach so Perspektiven, die halt dazugehören. Sie sind vor Ort und vor allem, und ich glaube, das ist das, was sie in Europa oder im westlichen Europa attraktiv macht im Moment. Sie ermöglichen es, dass halt Glaube und Gott, Gottesbegegnung emotional erfahrbar wird, und zwar sehr unmittelbar. Also dieser Gott ist unmittelbar erfahrbar. Es ist keine, sozusagen nicht so sehr verkopft, ja, was dann vorgeworfen wird gegenüber den etablierten Kirchen.
Und wer wechselt? Vor allem, das, weiß man das?
Genau, das ist auch nochmal spannend. Es wechseln, also jetzt nochmal ein Blick auf Lateinamerika, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Da hat man eben festgestellt und auch von der katholischen Kirche her festgestellt, von den Bischofskonferenzen Lateinamerika festgestellt, dass eben auch viele Katholiken wechseln und dass sie halt wechseln, weil diese evangelikalen Kirchen, seien sie Pfingstkirchen oder eher sozusagen auf die Bibel hin konzentrierte Kirchen, dass die den Laien mehr Möglichkeiten bieten und vor allem Frauen wechseln. Also das ist eine Sache, die, glaube ich, ganz wichtig ist zu sehen, dass Frauen ihre Kirche wechseln, weil sie halt in diesen evangelikalen Kirchen, in den Freikirchen, so würde man sie hier nennen, Funktionen übernehmen dürfen. Sie können Gemeinden leiten, sie können Gottesdienste leiten. Also sie haben eine völlig andere Präsenz und bekommen dort ein anderes Selbstbewusstsein, eine andere Verantwortung, die römisch-katholisch ihnen einfach nicht zugestanden wird. Und von daher wechseln Frauen. Also ja. Das ist auch nochmal eine ganz spannende Wahrnehmung, die dann ja auch rückfragen lässt. Also das liegt dann auch nicht nur an den Evangelikalen.
Die Evangelikalen werden stärker in Amerika und sie mischen sich auch stärker politisch ein. Wie das kommt und was das für Auswirkungen hat, darüber gesprochen habe ich mit Professorin Gunda Werner vom Institut für Dogmatik an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Karl-Franzens-Universität Graz. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ja, gerne.